da sind brutal spannende Leute, eigentlich die spannendsten, die ich überhaupt irgendwo je getroffen habe. Gerade Harvard war echt heftig. Da saß ich dann mit 6, 7 Milliardären zusammen und ich hatte davor nie persönlichen Kontakt mit Milliardären. Jetzt habe ich halt deren WhatsApp-Nummern und chill mit denen hier und da mal.
Das ist krass, ja.
Und das ist einfach spannend, was die sagen. Die sagen andere Sachen und denken anders und die sind da nicht umsonst. Die meisten von denen sind natürlich Söhne, das darf man auch nicht vergessen, weil die noch sehr jung sind. Aber der ein oder andere ist halt auch selber dahin gekommen, was dann schon auch krass ist. Und das ist unheimlich bereichernd für mich, mit den Menschen mich zu umgeben. Deswegen bin ich gern so wo.
Herzlich willkommen im Business Bistro. Einem Ort, an dem dir Erfolgsrezepte erfolgreicher Persönlichkeiten, spannende Karriere-Insights und wertvolle Tipps und Tricks serviert werden, um deinen Weg zum Erfolg zu würzen. Nimm Platz und genieße deine Zeit im Business Bistro.
Hallo und herzlich willkommen im Business Bistro Podcast, deinem Lieblings-Business-Podcast. Wir, Marissa und
Tobi,
freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Dein Business kann pleite gehen und deine Festanstellung kannst du verlieren. Nichts im Leben ist also vom Risiko verschont. Das Einzige, was dann bleibt, sind deine Skills und Fähigkeiten, die du erlernt hast. Diese sind dir treu und helfen dir, entweder weiterzukommen oder auch mal von vorn anzufangen. Wir sprechen heute über Bildung und Weiterbildung und schauen, wie uns das bereits weitergeholfen hat.
Ja, und ich denke, gibt es eine ganze Menge zu erzählen, oder?
Ja, genau. Ich denke, wir fangen heute ganz von vorne einmal an, und zwar von unserer Schulzeit. Magst du mal ein bisschen darüber erzählen, wie du gestartet hast?
Wenn wir ganz vorne anfangen, dann müssen wir im Kindergarten anfangen, weil da habe ich meine ersten Meistertaten vollbracht. Und ich glaube, das finden die meisten dann auch in einer gewissen Art und Weise entertaining. Angefangen habe ich im Kindergarten, und zwar, da haben wir noch in der Schweiz gewohnt, haben wir zwischenzeitlich mal kurz ein paar Jahre. Und mein Bruder durfte schon in den Kindergarten, ich noch nicht. Und da war eine Nikolausfeier und dann gab es so kleine Säckchen mit Gaben drin, also Süßigkeiten und so Zeug. Und der Basti hat dann so ein großes Säckchen bekommen und weil ich noch nicht im Kindergarten war, durfte ich auch zum Nikolaus. Der hat mir dann so ein kleines Säckchen hingehalten, das habe ich ihm dann ins Gesicht geschmissen. Das kam durchaus nicht gut an dort.
Warum? Weil es dir zu klein war?
Ja, ich hatte keinen Bock halt auf so ein kleines Säckchen. Ich wollte auch ein großes Säckchen. Was gibt der Penner mir so ein kleines scheiß Säckchen? Weiß nicht, was ihm eingefallen ist, dem Nikolaus. Vielleicht hört er es ja jetzt, dann weiß er das. Also ich glaube, das hat er eh nicht mehr gemacht danach, weil es war schon eine unkontrollierte Reaktion. Das spricht auch für meine Jugend hier und da. Also Kindheit voll eher. So, das war meine erste Vor-Kindergarten-Schulerfahrung sozusagen. Und dann im Kindergarten ging es eigentlich nicht viel besser weiter. Ich habe halt Ideen gehabt und zum Beispiel habe ich mal eine tote Ratte gefunden, die habe ich dann mitgebracht in den Innenraum, dann hatte ich 2 Wochen Kindergartenverbot, dann habe ich meine Kindergärtnerin Schwanzlutscherin genannt und ich habe das Wort Schwanzlutscherin nicht einordnen können. Für mich war das ein Lacoste-Shirt, da war ein Krokodil drauf und jemand lutscht an dem Krokodilschwanz. Also weit weg von Sexualität.
Das hat die, ich glaube, Kleinkinder denken da eh nicht dran. Die verbinden natürlich dann solche Sachen, wie du erzählt hast.
Und auf jeden Fall habe ich dann das nächste Mal Kindergartenverbot bekommen. Und es lief richtig rund, also von vornherein. Und Einschulung war im Schlafanzug, weil meine Mutter mich fast nicht dahin gekriegt hat, weil ich per se keinen Bock auf Schule hatte. Das war, ja, für mich entspannt, für sie wahrscheinlich eher aufregender. Und dann war es eigentlich die ganze Zeit ein Krampf.
Du warst also kein so einfaches Kind.
Nee, aber bevor ich jetzt dann in die ganze Geschichte da weiter eingehe, wie war es bei dir so in den ersten Jahren, sagen wir mal Kindergarten, Grundschule und so weiter?
Eigentlich ganz entspannt. Ich war eigentlich immer so ein Traumkind. Ich war ruhig, ich konnte mich mit mir selber beschäftigen, ich habe sehr viel gemalt und gebastelt, sage ich mal. Und die ersten Jahre waren eigentlich recht entspannt. Kurz bevor ich dann in die Schule gekommen bin, beziehungsweise mein Bruder ist 4 Jahre älter, und ich habe dann gesehen, was der so in der Schule macht. Und ich fand das dann immer super spannend.
Ja, ich fand es gar nicht spannend.
Nein, ich fand es voll spannend, weil ich wollte es dann auch können. Und ich weiß noch, der hatte dann das 1x1 lernen müssen. Und ich habe es gar nicht gecheckt, also wie es geht. Also ich habe dann auch nicht gefragt. Und ich habe mir dann selber abgeleitet, wie es denn gehen könnte. Und habe dann so für mich selber das 1x1 mir, ich sag mal, beigebracht, aber es war natürlich komplett falsch beigebracht. Nein, es war falsch beigebracht. Ich konnte ja niemanden fragen. Es war dann so meine Überlegung, okay, was klingt logisch für mich? 1x1, dann dachte ich, okay, 1x1 ist 11, 2x2 ist 22.
Wie alt warst du da?
Da war ich 4 oder so.
Das ist, aber trotzdem kann man dir nicht übel nehmen.
Ja.
Weil der unternehmerische Drang damals schon, Lösungen zu finden, war schon vorhanden.
Ja, ich wollte auch schon ganz früh anfangen zu arbeiten.
Ja?
Ich weiß noch, ja, keiner wollte arbeiten. Ich so, mit 8, 9 wollte ich schon mein erstes Geld verdienen. Und ich habe es dann auch immer wieder mal, als ich mit einer Freundin dann so Straßenstände aufgebaut haben und unsere Spielsachen verkauft haben oder irgendwelche gemalten Sachen. Und irgendwelche älteren Leute haben dann die Sachen von uns immer gekauft. Das war ganz süß. Der Drang, also voranzukommen, war bei mir schon sehr früh da.
So hört sich das an. Und Grundschule lief rund durch?
Grundschule lief gut, ja. Grundschule hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und dann ging es aufs Gymnasium.
Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Ich habe jeden einzelnen Tag gehasst. Ich habe die Lehrer gehasst. Ich habe es gehasst, dort zu sein.
Ich fand es in der Grundschule noch ganz lustig, weil da hat man auch viel gespielt. Malen nach Zahlen war ja da auch eher so die Aufgabe. Ganz am Anfang hatten wir ja die Basic-Sachen gelernt.
Ich wurde da eher geprügelt.
Ja, du bist auch ein Junge.
Ja, das war irgendwie, war das nicht meine Welt.
Wobei, ich habe in der Grundschule auch die ersten schlechten Erfahrungen gemacht, weil bei uns war Grundschule mit Hauptschule gemischt und die Hauptschüler haben uns immer verschlagen und einer ist uns mal mit einer Axt hinterher gerannt und der wusste gar nicht so richtig, was er da macht, aber der hat dann die nach uns geworfen und es hat eine Lehrerin gesehen und die hat richtig viel Panik bekommen. Also ich hätte auch schief gehen können.
Mit so Axt habe ich auch so die ein oder anderen Auseinandersetzungen, mit so verschiedenen Axtgeschichten hatte ich auch die ein oder andere Auseinandersetzung, aber da will ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Ich glaube, damals war das halt, ja, Jugendliche, die durchdrehen, heute wäre es gleich eine Terrorattacke oder sowas. Ich glaube, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lachen. Kinder sind einfach ein bisschen, die drehen einfach am Rad.
Ja, Kinder können das meist noch nicht ganz so gut einschätzen.
So ist es.
Wie war die Grundschule bei dir?
Boah, das lief nicht so rund. Erst war ich ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, ob ich intellektuell dem nicht gewachsen war oder einfach keinen Bock hatte oder zu abgelenkt von allem.
Noten sagen nichts über die Intelligenz aus.
Ja, ich hatte auf jeden Fall konsequent so 4, 5. Einfach, eigentlich hatte ich das Schlechteste, was geht. In den ersten 2 Jahren kriegt man noch was reingeschrieben ins Zeugnis. So, er war stets bemüht, hat aber leider nicht gereicht. Und irgendwie, das war nicht geil. Ich hatte auch keinen Spaß mit den Lehrern und mit Mitschülern auch wenig. Und deswegen, ja, mir hat es keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich eine Sonderschulempfehlung gehabt und ja, dann habe ich halt wiederholt. Dann eine coole Lehrerin gehabt und dann bin ich doch aufs Gymi gekommen, bin ich Gymnasium geworden und durfte dann auch dahin gehen. Und da hat es auch nicht so gut geklappt am Anfang, aber es hat sich dann irgendwann gefangen und lief dann ziemlich rund am Ende.
Ja, bei mir die weiterführende Schule, also das Gymnasium war ja so semi-gut, also die Anfangsjahre waren noch gut und dann ist es ein bisschen, ich sag mal so, bergab gegangen, aber darüber hatte ich ja auch in der ersten Folge schon gesprochen. Dann ist meine Mama gestorben, dann lagen die Prioritäten woanders, dann hatte ich mich nicht mehr ganz so auf die Schule fokussiert, ich habe mich viel abgelenkt und ja, die Prioritäten lagen einfach zu dem Zeitpunkt woanders. Wie ich gerade auch gesagt habe, Noten sagen nichts über die Intelligenz aus, ist auch ganz wichtig, dass sich nicht jeder mit Noten identifiziert. Und ja, dann habe ich mein Abitur gemacht und dann habe ich angefangen, direkt danach zu studieren.
Direkt danach oder kurz noch ein paar Monate Work and Travel, in Anführungszeichen Ferien, dazwischen gemacht?
Nee, tatsächlich direkt danach. Also ich glaube, das Studium hat dann direkt im September begonnen. Ich war im Juni, Juli fertig mit der Schule und dann im September habe ich dann angefangen zu studieren.
Ja, ich habe ein bisschen früher angefangen zu studieren.
Du hast während der Schulzeit schon studiert.
So ist es. In der 10. Klasse hatte ich so richtig keinen Bock mehr auf das System, dass ich dringend entfliehen wollte. Dann habe ich gedacht, ich überspringe, aber das hat mir mein Schulleiter nicht genehmigt, weil dafür hätte ich besser sein müssen und ich war nicht so wirklich gut. Aber habe dann alternative Lösungen gesucht, wie ich möglichst schnell diesem trägen System entkommen kann und schnell CEO werden. Und dann habe ich gefunden, dass ich neben der Schule studieren kann. Das waren, sagen wir mal, zu meinen Zeiten eher beginnende Zeiten von Google. Damals wäre die Google-Aktie sehr günstig gewesen. Hätte sich auf jeden Fall gelohnt, das Investment.
Da kam gerade erst das Internet.
Ja, das war schon noch sehr hässlich auch, so von der Aufmachung.
Ich weiß auch noch, als wir Internet auf dem Handy hatten, ich bin immer mal wieder aus Versehen auf diese Internet-Taste gekommen.
Direkt 1 Million ausgegeben.
Boah, das jedes Mal so... Oh. Schock, direkt das Handy ausgemacht. Ich so, scheiße, wie viel Geld wurde mir jetzt abgerechnet? Ich war im Internet einfach.
Ja, ja, wenn du so 50 Euro drauf hattest, sind direkt mal 3, 4 Euro weg gewesen.
Ja, super schnell ging das.
Ja. Und dann habe ich was gefunden und habe in der 10. Klasse parallel zur Schule angefangen zu studieren, Wirtschaftswissenschaften. So ein Basic-Studium.
Aber ist auch überhaupt nicht so einfach.
Am Anfang war es irgendwie komisch. Da musste sogar hier irgendein Minister aus Baden-Württemberg zustimmen. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Und, dass du studieren darfst?
Ja, ja.
Oh, krass.
Und dann, der Modus ist so, du schreibst Klausuren, die sind aber nicht gültig, solange du kein Abi geschafft hast. Das heißt, kannst du Klausuren schreiben, aber die werden erst nachträglich anerkannt, sobald dein Abi halt durch ist.
Ach echt?
Und davor bist du der Status Schülerstudierender.
Ach, das wusste ich nicht. Und dann, sobald dein Abi durchging, werden die anerkannt?
Genau, falls das Abi durchgeht. Mhm. Und ja, das war eigentlich, die ersten Sommerferien waren, als das Studium angefangen hat, dann morgens um 8 aufstehen und bis abends um 22 Uhr durchlernen mit jeweils eine Dreiviertelstunde Pause für Essen dazwischen und kurz Powernap, damit das Gehirn wieder frei ist. Da habe ich mich richtig durchgeknechtet. Und dann am Ende von den Sommerferien, irgendwie Anfang des Schuljahres, habe ich die ersten zwei Klausuren geschrieben. Ich weiß es noch, Wirtschaftsmathematik 5 durchgefallen und BWL 1, so Buchhaltung, Bilanzierung und den ganzen Kram, 3,3. Und der Schein von Mathe kam zuerst und dann bin ich direkt danach in der Schule, habe ich auch noch zwei Klausuren geschrieben. Die habe ich auch beide nicht so gut gemacht, weil ich gar keine Kapazität und Fokus darauf hatte. Und dann kam die erste E-Mail, ja, Mathe, Uni durchgefallen, Schulnoten auch schlecht gewesen. Und dann kam aber der BWL-Schein hinterher mit bestanden. Da weiß ich noch, da habe ich richtig heftig geschrien. Immer so, yeah! Und
dann hat sich deine Mutter wahrscheinlich erschrocken.
Hey, was ist passiert? Ich habe den Schein bestanden mit 3,3. Fand ich richtig geil. Danach fand ich es nicht mehr geil, weil ich habe viel zu viel gelernt. 4,0 hätte gereicht, aber...
Viel gewinnt.
Genau, das habe ich dann im späteren Verlauf optimiert. Bei mir war es aber dann auch so, um auf den Punkt zurückzukommen, ob es direkt nach der Schule weiterging. Ich hatte diese Zeugnisübergabeveranstaltung und dann sind alle Party machen gegangen und bei mir, ich musste direkt irgendwo hinfahren, weil ich so ein Seminar hatte fürs Hauptstudium. Das ging dann 6 Wochen lang in so einer christlich-ökumenischen Unterkunft. Da gab es im Zimmer ein Bett, also sagen wir mal ein Holzgestell mit Tuch drauf, ein Stuhl, ein Kreuz an der Wand und ein Tisch.
Ich war auch mal im Kloster.
Es war kein Kloster, es war eigentlich eine Unterkunft.
Eine Unterkunft.
Und eine Bibel. Und da saß ich dann, hab so gedacht, Digga, was ist das? Hatte ich gar keinen Bock drauf, aber es war halt gut, weil ich konnte wirklich lernen. Und es ging dann 4-5 Wochen hardcore durch und dann kamen die ersten Hauptstudiumsklausuren und die haben schon gefetzt. Und da haben die anderen eigentlich noch gerade sich orientiert und überlegt, was sie machen. Und ich hatte schon die Weltherrschaft in der Planung. Genau, so war das. Aber dann kamen andere Sachen dazwischen. Das hat dann ein bisschen verzögert.
Hattest du dir jemals Pausen eingeräumt? Oder ich habe das Gefühl, bei dir ging es immer direkt weiter.
Ich hatte, glaube ich, so aktiv keine Pausen eingeräumt. Manchmal sind welche gekommen, weil halt lustige Sachen passiert sind. Wie, während der Schulzeit hatte ich mal die Idee, wir könnten ja, mein bester Kumpel und ich, der Marci, wir könnten ja mal ein paar Wochen nach Amerika gehen zur Sprachreise und uns von der Schule freistellen lassen.
Aber das ist ja auch eine Form der Weiterbildung.
Ja, genau. Deswegen habe ich auch den Pulli an, Long Beach Representing. Da war ich dann mit Marci einen Monat. Und das war auch ganz nice. Und wir haben es so organisiert, es gab verschiedene Zeiträume. Einer wäre in unseren Sommerferien gewesen, einer war in den Sommerferien von, was weiß ich, NRW. Und wir haben den von NRW halt genommen und der Schule erklärt, dass wir jetzt einen Monat früher in die Sommerferien gehen müssen, damit wir uns weiterbilden können in der Sprachreise.
Und ach, voll cool.
Und es war richtig nice, weil wir sind dann 4,5 Wochen, also wir sind zurück gewesen, da haben unsere Sommerferien noch nicht mal angefangen gehabt, aber wir sind dann auch nicht mehr in die Schule gegangen.
Aber das ist richtig cool.
Und dann sind wir halt dahin geflogen und ja, ich weiß noch, wie wir im ersten Kurs saßen, wir hatten so einen blonden Surferboy als Lehrer in der Uni Long Beach und er fragt so, yo, habt ihr Bock was zu lernen? Wir so, nö. Und er so, sollen wir surfen gehen? Wir so, okay. Dann waren wir mit dem einfach 4 Wochen lang surfen.
Ach, cool.
Ja, aber wir haben trotzdem Englisch gesprochen, so ist es nicht.
Ja, ihr habt auch was dazugelernt.
Richtig. Ja, und ich erinnere mich da noch gut dran und gerne dran. Das hat richtig Spaß gemacht dort. Wir hatten da echt eine gute Zeit.
Also kann Weiterbildung auch viel Spaß machen. Weil ich glaube, viele haben noch den Irrglauben, dass Bildung oder Weiterbildung immer richtig langweilig ist.
Ich glaube, es ist dann richtig mies, wenn ich gezwungen werde, in die Schule zu gehen, wenn ich gezwungen werde, zu studieren, wenn ich gezwungen werde, keine Ahnung, irgendwelche Bilder zu malen und ich habe keinen Bock da drauf und ich habe auch keinen Bock, Oboe zu lernen und muss das tun in der Schule oder bin super unmusikalisch und schaff's dann maximal zur Triangel im Musikunterricht oder ich muss singen und ich kann einfach nicht singen oder ich bin mathematisch nicht so begabt und will lieber was Literarisches machen. Ich meine, in Amerika oder in anderen Ländern kann ich ja schon sehr viel früher auswählen, was total sinnvoll ist und bei uns wird alles unter Allgemeinbildung verzapft und da fehlen halt dann einfach super viele Sachen in der Allgemeinbildung.
Ja, für mich ist allgemein, auch sehr veraltet.
Ja, für mich ist Allgemeinbildung auch einfach, hey, ich kann eine Website machen. Inzwischen.
Total. Oder Steuern wäre auch mal so ein Steuern Thema. Egal.
Oder ich weiß, was ein S&P 500 ist. Dass ich schon während der Schulzeit anfangen kann, 10 Euro im Monat zu sparen. Dann habe ich, wenn ich 30 bin, mehr Geld als mein Rektor auf der hohen Kante. Aber habe eigentlich nicht wirklich viel Aufwand dafür gehabt. Das sind so total kleine Basics, wo ich finde, dass unser Schulsystem maximal versagt.
Ja, Bildung muss Spaß machen, sonst zieht man das auch nicht durch.
Uns passen auch nicht alle rein. Weil ich bin so ein, ich würde nicht sagen Störenfried, aber ich mache...
Systemsprenger bist du.
Systemsprenger. Ich mache halt meine Sache, so wie ich sie machen mag. Und das ist gut für mich. Und ich kann nicht mich dem beugen, dass sich andere da irgendwie so ausgedacht haben. Da habe ich auch manchmal gar keinen Bock drauf, weil ich merke, dass es einfach ein dummes System ist.
Verstehe
also ich finde das Schulsystem in Deutschland richtig wack, um im Rapper-Jargon zu bleiben. Ja. Wie ist es bei dir gelaufen mit nach dem Abi? Wir sind da kurz abgebrochen und dann kam Studium. Was hast du studiert?
Internationales Management.
Internationaler Manager?
Ja, habe ich in Deutschland studiert und war dann auch für ein halbes Jahr noch im Ausland.
Wo warst du da?
Spanien in Sevilla. Aber zu einer nicht ganz so schönen Zeit. Mitten im Winter, da hat es nur geregnet und es war arschkalt.
Ja, die haben ja da keine Heizung häufig.
Ja, die waren super streng. Ich weiß noch, man konnte dann wählen, wo man gerne hin möchte. Und da gab es auch Amerika und also richtig viele coole Orte. Aber ich habe mich dann für Spanien entschieden gehabt. Und diejenigen, die in Amerika studiert hatten, die hatten ihr Leben gelebt. Also die hatten kaum Prüfungen. Die haben dann halt so Multiple-Choice-Aufgaben.
Multiple-Choice-Aufgaben sind die schwersten, die es gibt, wenn sie richtig gestellt sind.
Ja, wenn sie richtig gestellt sind, aber die hatten halt das schon im Voraus so ein bisschen geübt, sage ich mal. Auf jeden Fall, bei uns war es richtig anspruchsvoll. Wir hatten wöchentlich irgendwelche Prüfungen. Wir haben sogar mündliche Noten bekommen in der Uni. Es war total, ja, ich weiß nicht, ich musste mehr im Auslandssemester lernen als in Deutschland. bei meinem eigenen Studiengang. Man denkt ja jedes Mal, okay, Auslandssemester ist so ein Spaßjahr. Aber wir hatten auch nur die Chance, 3 Tage in dem Semester zu fehlen. Und wenn wir einmal zu spät gekommen sind, wurde das direkt als Fehltag eingetragen. Und es hat dann dazu geführt, dass meine Mitstudierende und ich jeden Morgen zur Uni gelaufen sind, weil in Spanien die Busse halt auch nicht immer pünktlich kommen und wir deswegen einmal fast zu spät gekommen sind und wir dann gesagt haben, okay, wir laufen die 1,5 Stunden zur Uni.
Wir wollen keine Fehltage haben.
Ja, wir sind also jeden Morgen zwischen 1 und 1,5 Stunden da dahin marschiert. Und dann
ist auch gesund.
War super gesund.
Der Körper freut sich.
Und es hat fast nur geregnet.
Der Schrittcounter.
Ja, da hatte ich am Tag immer zwischen 20.000 und 30.000 Schritte.
Mhm. Ja. Ja, das glaube ich sofort.
Und wie ging es dann bei dir weiter?
Also kurz vorm Abi, während Abi war die Hochzeit, weil ich hatte morgens Mathe-Abi, hatte dafür aber nur 2-3 Stunden Zeit anstatt 5, weil ich nach Frankfurt fahren musste, um Uni-Mathe zu schreiben nochmal. Und es ging so bei allen Klausuren. Ich hatte morgens immer die Schulklausur und mittags die Vordiplomsklausur und habe dann witzigerweise einen Abischnitt von 2,3 gehabt und einen Vordiplomschnitt von 2,3. Genau identisch und hatte das quasi dann mit dem Abi gerade so fertig bekommen, das Vordiplom. Ja, und dann bis das Hauptstudium zu Ende war, da sind noch mal ein paar Tage ins Land gegangen.
Wenn Wie lange hast du studiert?
Ich habe 2007, wurde ich immatrikuliert oder 2006 sogar. Und dann habe ich, also es gibt einen Vorteil als Schülerstudent. Ich kann 3-mal durchfallen und dann bin ich eigentlich fertig im deutschen Unisystem. Aber wenn ich Schülerstudent bin, kann ich 3-mal als Schüler durchfallen und dann nochmal 3-mal als normaler Student. Das heißt, in Recht bin ich 5-mal durchgefallen, 3-mal als Schüler und 2-mal als Student, weil es gar nicht gerallt hat, wie dieses, wir mussten so Gutachten-Stil-Klausur was machen und das habe ich nicht hingekriegt. Es war einfach nicht meine Welt damals, aber es hat dann am Ende geklappt. Aber auch nur mit so 25%, da konnte man bei Diplom noch so hin und her schieben, mit anderen Klausuren ausgleichen. Sehr, sehr dankbares System. Hab die Rechtsklausur dann glücklicherweise trotzdem geschafft und wir sind ja da gerade gestartet, wie viele Semester ich studiert habe.
Ah ja, wie lange du studiert hast.
Ja, und also ich weiß nicht mehr genau, wann die Diplomarbeit dann tatsächlich fertig und benotet war, aber es musste kurz vor Corona gewesen sein. So 3-4 Jahre nach deinem Studium.
Ja, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile.
Ja, aber da hatte und ich ja schon 6 Jahre studiert.
Ja, bevor ich angefangen habe zu studieren, hatten wir einen Witz noch gemacht und haben wir gesagt, okay, ich bin wahrscheinlich vor dir fertig mit dem Studium.
Ja.
Obwohl ich gefühlt 10 Jahre vor dir schon begonnen habe, nach dir begonnen habe.
So war's.
Und ich war vor dir fertig.
Ich habe
3-4 Jahre war ich vor dir fertig.
Sagen wir mal, ich habe 2006 begonnen und ich war wahrscheinlich 2018, 2019 fertig, würde ich sagen.
Nee.
2020?
Ja, so um den Dreh.
Das heißt, es sind 14 Jahre, also um die 30 Semester einfach.
Du hast es zu Ende gebracht.
Long-term student.
Ah, du liebst es auch zu studieren.
Ja, also grundsätzlich schon, aber nicht an der deutschen Uni. Das ist so richtig kacke. Es war einfach vollkommen vom Thema vorbei. Wir hatten Wirtschaftsinformatik und bei uns im Skript stand original drin, das war 2000, wann habe ich Wirtschaftsinformatik geschrieben? 2012, 2008. Der USB-Stick wird sich nicht durchsetzen, die CD-ROM ist das Medium der Zukunft. Und damals,
was?
Damals war Nero und CDs brennen von geilen Tracks, die ich auf Casa und Bearshare runtergeladen hatte, auch schon nicht mehr on Vogue. Das war da schon wieder 4-5 Jahre vorbei. Da waren die USB-Sticks basic, also da gab es iPods und so, da waren wir schon weit davon entfernt.
Krass.
Und deswegen war es ein bisschen anstrengend. Dafür kann ich jetzt SQL-Datenbanken machen, also konnte ich zumindest mal. Ja. Wie sieht's aus? Jetzt haben wir unser Studium erfolgreich beendet. Also meinen 2,3-Schnitt, den konnte ich nicht halten. Ich bin dann irgendwann so auf 4,0 abgedriftet, glaube ich. Weiß nicht genau, was mein Endschnitt war.
Ja, im Gegensatz zur Schule war ich im Studium richtig gut. Da hatte ich einen guten Einserschnitt. Ja, bin durch nichts durchgefallen.
Ich bin im Schnitt.
Da war ich richtig gut.
Ich bin im Schnitt durch jede Klausur einmal durchgefallen. Und ich habe die immer an verschiedenen Standorten geschrieben, weil das lief dann irgendwann über die Fernuni Hagen. Und da musste ich halt irgendwo hin, Süddeutschland, Würzburg, Frankfurt, Karlsruhe, München. Und in Karlsruhe war ich sehr häufig und da gab es so eine Verlustbrücke, habe ich die genannt irgendwann, weil da habe ich dann immer geparkt und dann bin ich über die Brücke gelaufen zum Audimax in den Hörsaal rein. Was saß dann da und wusste schon wieder, oh Mann. Und es war wirklich, wirklich schwierig, weil die Fernuni Hagen hat so einen Minderwertigkeitskomplex, weil es ist eine Fernuni. Und die wollen halt nicht so als easy Uni gelten, deswegen sind die Klausuren wirklich schwierig. Ich habe die auch mit anderen Leuten verglichen teilweise und habe festgestellt, hey, das ist wesentlich schwerer, als wenn ich jetzt irgendwo an einer Präsenzuni bin. Mhm. Und deswegen war es schon immer, wenn du eine 4 geschafft hast oder wenn ich eine 4 geschafft habe, war ich schon immer so,
dann war es eigentlich im Vergleich zu anderen Unis eine 2.
Ja, es war schon geil. Und wenn ich die Statistiken gesehen habe, wie viele geschrieben haben, 1000 haben geschrieben und irgendwie 70 Leute haben bestanden und davon 60 im Bereich 3,3 bis 4, dann war schon cool, da dabei zu sein. Und das war die Verlustbrücke. Ja, da bin ich immer zurückgelaufen, wusste schon, das war nix. Und ganz selten mal hat es geklappt. Ich hatte eine einzige Klausur, da war es ganz besonders. Das war eine Hauptstudiumsklausur. Und da saß ich da und dann kam das und es waren irgendwie so 6 DIN-A, sagen wir mal so, vom Lehrmaterial waren es 6 Leitsordner voll. Wirklich 6 Ordner, das waren unfassbar viel Material. Und von diesen 6 Fächern kamen 3 gemischt dran. Also du musstest mindestens 5 können, damit du eins von diesen 3 aussuchen kannst. Es gab 2x3, du konntest wählen, welche Klausur du schreibst. Dann habe ich mir halt eins ausgesucht, wo ich dachte, das kann ich halbwegs. Und die eine Klausur war so, das war so zusammengeheftete Hefte und die andere war so doppelt so dick. Und ich habe die doppelt so dicke bekommen. Ich so, oh Mist, jetzt habe ich so eine dicke bekommen, das ist nicht cool. Und dann blätter ich das so durch und dann, der vordere Teil war weiß und dann kam gelbes Papier, Lösungsansätze.
Geil.
Und dann haben die halt das verrafft und dann waren halt komplett die Lösungen für alles dran. Und dann habe ich mich halt kräftig, habe ich das gemütlich abgetrennt, habe mich kräftig ans Abschreiben gemacht, habe einfach perfekt alles reingeschrieben. Ich hätte niemals bestanden. Und irgendwann so nach einer Stunde meldet sich irgend so ein Vollidiot und sagt, Entschuldigung, die Lösungen sind da dran.
Und oh, also, ich glaube, der wurde gesteinigt von der ganzen Uni.
Der Hass ging durch den Raum. Ich habe mir auch überlegt, ob ich ihn kurz mit meinem Taschenrechner bewusstlos werfe, weißt du, mit Boomerang so.
Ja, aber
und das haben ja... Und dann war es halt so, im Endeffekt war es so, die Klausur wurde ausgegeben und die war gültig. Das wurde rechtlich dann gecheckt und im Endeffekt habe ich irgendwie eine 1,7 oder so geschrieben, weil ich zu dumm war, richtig abzuschreiben, aber ich habe bestanden.
Hatte jeder dann die Lösungen? Nein. Weil du hast ja erzählt, manche hatten einen dicken und manche hatten
einen. Die eine Hälfte schmalen. Hatte die Lösung, sagen wir mal, die hat sich die 3 Fächer ausgesucht, die hatten die Lösung, die anderen 3, mit den anderen 3 Fächern hatten die Lösung nicht. Ja, war auf jeden Fall eine coole Geschichte.
Das ist nicht mal Pech.
Ja, ja, aber Studium war trotzdem besser als Schule für mich, weil das war schon spezifischer.
Für mich auch. Man konnte schon mal wählen, was einen dann doch mehr interessiert.
Was für mich problematisch ist, keine Ahnung, ich schreibe eine Gedichtsinterpretation und das ist halt meine Interpretation und dafür kriege ich halt dann 2 Punkte, weil die Lehrerin halt sagt, das ist anders. Dann sage ich, nee, das ist aber für mich so.
Es gibt so ein paar Fächer in der Schule, beispielsweise, die können eigentlich gar nicht richtig benotet werden. Ich finde auch beim Sport, du kannst jemanden...
Manche sind halt so drauf körperlich und manche so, wenn jemand das halt nicht kann oder dafür nicht die Begabung hat, du kannst sie nicht erzwingen.
Nee,
deswegen. Einer springt vielleicht mega hoch, keine Ahnung, der andere kann es halt einfach nicht, dann funktioniert es nicht.
Ja.
Naja, das ist schon ein bisschen ein blödes System. Ja. Abgesehen von der Schule, gibt es ja aktuellere Möglichkeiten zu lernen? Wie sieht es denn bei dir mit Apps aus zum Beispiel?
Ja, Apps sind eigentlich eine ganz coole Sache.
Welche Apps nutzt du?
Ich nutze zum Beispiel zum Sprachenlernen Bubble. Das mache ich auch jeden Tag. Das ist auch eine Form der Weiterbildung für mich, dass ich ja gerne neue Fremdsprachen lerne und auch die Fremdsprachen, die ich kann, versuche zu festigen und mich da auch noch weiterzubilden. Das ist so eine App, die ich regelmäßig benutze. Hast du eine App, die du zum Lernen benutzt, um dich weiterzubilden?
Ich habe auch Bubble benutzt früher, aber habe dann gewechselt auf PimSlur, weil irgendjemand gesagt hat, wissenschaftlich bewiesen, bessere Lernmethode und da ich ein Effizienzfreund bin, habe ich mir gedacht, ich nehme das, wo ich vermutlich schneller lernen kann. Und das funktioniert für mich gut, weil ich halt sehr viel Zeit verbringe, zum Beispiel auf dem Fahrrad. Und wenn ich da 5 Stunden rumsitze, kann ich mir irgendwie bestehende oder neue Sprachen in mein Gehirn reinhämmern.
Also die nutzt du auch zum Sprachenlernen.
Ja.
Nutzt du noch andere Apps, um irgendwas anderes zu lernen oder dich weiterzubilden?
Ich überlege gerade, ob das so ist. Ich weiß nicht, ob, sagen wir mal, News lesen oder sowas mit irgendwelchen, keine Ahnung, Medien-Apps lernen ist. Irgendwie ist es schon weiterbilden, weil ich lese da auch viel und mir geht es gar nicht um die News, aber so wirtschaftliche Zusammenhänge werden mir da oft klar. Mhm. Und ich ziehe mir auch auf Kontakte daraus, was auch ganz gut funktioniert. Aber sonst habe ich, glaube ich, bin mir nicht sicher, ob ich noch eine App benutze zum Lernen. Hast du noch irgendwas anderes?
Ja, die klassischen Spotify und Apple Podcast Apps, sag ich mal, zum
also Podcast Podcasts, hören.
Genau, Podcasts höre ich ja sehr viel.
Podcasts sind auch ein Megathema zum Weiterbilden, ja.
Finde ich auch, ja. Mache ich auch super gern nebenher, gerade bei langen Autofahrten oder wenn ich was im Haushalt mache oder wenn ich so stupide Aufgaben abarbeite, wo ich ein bisschen was nebenher anhören kann, finde ich Podcast super zum Weiterbilden.
Bei mir ist die Reihenfolge Sprache lernen, dann habe ich keinen Bock mehr. Gerade jetzt, während ich Sport mache, dann höre ich Musik, die muss pumpen, so richtig hart, zum Motivieren. Und danach kommt Podcast, wenn ich keinen Bock mehr auf Musik habe, weil das dann am beruhigendsten ist. Ziehe ich mir am meisten eigentlich den Tim Ferriss Podcast rein.
Ja, das ist sehr gut. Hast du so ein paar Podcasts, die du empfehlen kannst, außerhalb vom Business Bistro Podcast?
Sonst gibt es keine geilen.
Ja, das ist der Beste.
Nee, aber Tim Ferriss ziehe ich mir gerne rein. Entrepreneurs on Fire hat nichts mit Entrepreneurs Organization zu tun, aber das finde ich auch einen geilen Podcast. Da geht es so ein bisschen darum, wie man kleine Small Businesses schnell gründen kann und so Hacks und so. Finde ich sehr wertvoll. Was ziehe ich mir sonst noch rein? Ich ziehe mir nur ausländische Podcasts eigentlich
rein. Die amerikanischen auch mit am besten.
Also nur englischsprachige, weil das gleichzeitig auch noch ein bisschen das Sprachorgan schult. Finde ich auch ganz cool. Außerdem habe ich einfach das Gefühl, dass die Wissensaktualität und so viel besser ist als bei Deutschen häufig.
Ja.
Und ich mag den Mindset auch ein bisschen mehr. In Deutschland ist es häufig so, dass mir rutscht es hier oft zu arg in diese Online-Coaching-Schiene ab, alles gleich. Und die Amis kriegen das irgendwie neutraler hin und da ist Coaching auch okay und hier nervt es mich irgendwie schon alles ein bisschen und deswegen bin ich da irgendwie, ja, ich finde es irgendwie cooler gemacht einfach von den meisten und das Know-how ist irgendwie fresher für mich. Ich bin annahmebereiter diesen Personen gegenüber. Ja, jetzt habe ich schon gesagt, Online-Kurse.
Ja, wollte ich mich gerade fragen, wie siehst du das mit Online-Kursen?
Ich finde Online-Kurse mega. Ich glaube, während Corona haben wir zusammen in Harvard studiert.
Ja.
Das ist übrigens der geilste Move, wenn Leute einen Online-Kurs machen irgendwo und dann in LinkedIn reinpacken, haben in Harvard studiert.
Ja, das war so ein Educational-Programm. Das war auch überhaupt nicht einfach, das war richtig schwer, fand ich.
Das war echt schwer, ja. Aber es war eine coole Aktion damals während Corona, weil die ganzen Kurse waren umsonst während Covid.
Ja, und mittlerweile die kosten 10.000 Euro plus Einzelkurs und wir hatten die Chance, den kostenfrei zu machen. Und das fand ich sehr, sehr cool.
Ja, ansonsten, was habe ich denn für Online-Kurse gemacht? Ich habe immer wieder was gemacht.
Ich mache auch immer mal wieder so Masterclasses zu bestimmten Themen. Ja. Wenn ich mich im Thema, irgendwie, wenn ich ein ganz bestimmtes Thema, zum Beispiel im Immobilienbereich, mich da in dem Bereich weiterbilden möchte, dann suche ich mir dazu Masterclasses raus oder.
Ja, ich glaube, das ist super zielgerichtet und ich kann das auch gut von unterwegs aus machen oder von zu Hause und auch self-paced, also so schnell, wie ich es halt brauche oder auch immer wieder drauf zurückgreifen. Ich glaube, das ist ein richtig cooles Medium. Wenn es das damals zur Schulzeit oder zu Uni-Zeiten schon so gegeben hätte, wäre das, glaube ich, sehr hilfreich gewesen, um gewisse Themen oder Sachverhalte zu lernen oder Zusammenhänge zu verstehen.
Aber das denke ich mir auch mit Social Media. Teilweise, je nachdem, was für Blatt oder was für Accounts du da folgst, manche tun ja super wertvolles Wissen auch teilen oder,
ja, total.
Keine Ahnung, so Mathe-Hacks, wie du zum Beispiel das ausrechnest und wie es da vielleicht mit einfacher geht oder die es dir dann richtig veranschaulicht erklären. Das hätte ich zur Schulzeit, wäre das Gold gewesen für mich.
Wobei es den Daniel damals schon gab, den Mathe-Pro auf YouTube.
Was heißt damals?
Zu deiner Schulzeit vielleicht schon. Ich weiß nicht, wann er da angefangen hat, aber er ist einer der ältesten Mathe-Blogger. Hat auf YouTube angefangen.
Das kann sein, ja. Ich habe immer mal wieder auch was damals schon auf YouTube reingehauen. Meist war es so, dass ich mir super viel Wissen dann auf YouTube und auf anderen Plattformen reingezogen habe. Und dann
YouTube finde ich ganz wertvoll dafür.
Ja, aber ich bin dann immer abgeschwiffen vom eigentlichen Lernprogramm und wusste dann über das Thema perfekt Bescheid, aber dann halt nicht über das, was abgefragt worden ist. Aber ich konnte dir alles zu dem Bereich sagen, aber dann halt nur nicht das, was relevant war für die Arbeit.
Ich finde gerade die Anfangszeit von TikTok war auch so. Da habe ich nur so Lern-Accounts gefolgt und da kam auch sehr viel geiles Zeug raus. Inzwischen ist es ein bisschen inflationär geworden. Jetzt finde ich wieder YouTube eine bessere Anlaufstelle, um Themen zu lernen, wirklich.
Ja, ich suche auch zuerst immer auf YouTube, auch wenn ich irgendwie Photoshop-Fragen habe oder
sofort.
Wie schneide ich einen Podcast? Also ich würde mal sagen, jeden Tag über YouTube weiterbilden, weil ich immer irgendwas suche und mich auch, ich sag mal, so viel interessiert auch in meinem Bereich. Und eine Zeit lang habe ich das auch viel über TikTok gemacht, weil die wollten ja auch eine Suchplattform werden, eine Suchmaschine. Und darüber finde ich auch immer wieder gutes Wissen, aber es mir dann oft zu kurz erklärt, weil in manchen Bereichen kannst du nicht in 1,5 Minuten irgendwie das rüberbringen. Und dann ist so ein YouTube-Video, wo es dir dann alles erklärt wird, Schritt für Schritt gezeigt, so viel besser.
Ich weiß nicht, ob es am Handling liegt oder ob ich zu alt bin, aber mir ist das Handling am Handy zu nervig, wenn ich mir was wirklich Krasses reinziehen will. Dann brauche ich meinen Laptop und will da mein YouTube offen haben. Irgendwie finde ich, das ist das passendere Tool dafür nachher dann, um damit irgendwie weiterzukommen. Wie sieht es denn aus mit Studium versus Praxis, also Theorie versus Praxis? Wo würdest du sagen, hast du am meisten deine persönliche Weiterbildung gefunden?
In der Praxis. Tatsächlich wären mir wahrscheinlich einige Fächer im Studium leichter gefallen, wenn ich bereits Praxiserfahrung gehabt hätte, weil in der Theorie hört sich alles sehr stumpf an und man kann da nicht so richtig relaten mit. Und ich denke, ich hätte im Nachhinein einige Fächer noch so viel besser abgeschlossen, wenn ich bereits davor Praxiserfahrung gesammelt hätte. Theorie für den Anfang ist cool, aber Praxis ist alles. Wie siehst du das?
Ich finde die Kombination so richtig stark. Wenn ich Theorie habe, morgens und lerne, wie, keine Ahnung, irgendein Vorgang funktioniert und den danach in der Praxis ausführe, wenn ich jetzt das Studium nehme, zum Beispiel Buchhaltung, und dann tatsächlich Buchungsfälle habe, die ich danach bei mir in der Firma buche, dann funktioniert das richtig gut, weil dann kann ich das irgendwie anwenden und habe den realen Bezug.
Was ich auch gemerkt hatte bei meinem Bootsführerschein damals, wir hatten super, super viele Theoriestunden und kaum Praxisstunden und wurden dann so nach einer Praxisstunde gefühlt dann aufs Meer gelassen mit dem Bootsführerschein, sag ich mal. Und wir hatten zum Beispiel nicht gelernt, wie man ankert. Und als wir zum ersten Mal unser Boot ausgeliehen hatten, erinnerst du dich daran?
Ja, der Ankervorgang war Google.
Ja, abenteuerlich.
Der Ankervorgang war YouTube.
Wie siehst du es mit dem Lesen?
Ich finde Lesen auch ein riesen Weiterbildungstool, eigentlich das Größte.
Wie viele Bücher liest du im Jahr?
Keine Ahnung, ich bin nicht so gerne am Bücher zählen und poste das dann auf TikTok und schreibe, hey, guck mal, ich habe 52 Bücher gelesen.
Ich liebe es, Bücherrezensionen abzugeben. Also meine Erfahrungen mit einem Buch zu teilen, das mache ich auch auf Instagram immer wieder.
Ich hatte früher so dieses, ich habe ganz viele Bücher gekauft und gelesen und inzwischen bin ich eher, dass ich gucke, welche so mir regelmäßig was bringen.
Du bist sehr selektiv.
Und benutze die auch im Alltag tatsächlich. Ich habe so 20 Bücher wahrscheinlich, 25, die ich immer mal wieder in die Hand nehme und damit auch wirklich arbeite. Und da kommen schon mal welche dazu, aber selten. Deswegen ist es bei mir nicht so ein Masse-Thema. Deswegen,
ja, aber wie viel? Du liest ja trotzdem mehr als der Durchschnitt, würde ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall mehr als eins, aber weniger als 50. Also ich lese wahrscheinlich so 15, 20 Bücher im Jahr. Mhm. Sowas würde ich sagen.
Das ist ja schon einiges.
Ja, und meistens davon nur Romane und Geschichten.
Ironie.
Fast alles Sachbücher. Hat alles irgendwie mit, keine Ahnung, Unternehmensaufbau oder Finanzen oder sowas zu tun. Kleine Randinformation, ich habe noch nie ein Buch über Immobilien gelesen.
Noch nie?
Nö.
Krass.
Ich habe auch noch nie Rich Dad Poor Dad gelesen, weil es von vornherein klar war, wie es funktioniert. Da brauche ich nicht ein Buch dazu lesen. Aber ich habe die weiterführenden Bücher habe ich von ihm gelesen. Die sind geil.
Liest du auch Bücher auf anderen Sprachen oder ausschließlich auf Deutsch?
Ich lese eigentlich fast immer Englisch, weil die meisten Bücher, die ich lesen will, die kommen auf Englisch raus und da ist die Übersetzung dann richtig schlecht.
Die meisten Bücher werden auch gar nicht ins Deutsch übersetzt.
Ja, die neuen und coolen Bücher irgendwie, die von spannenden Leuten sind, die sind halt auf Englisch und kommen aus Amerika im Regelfall. Und da brauche ich erstens nicht auf die Übersetzung warten und zweitens ist die Übersetzung dann inhaltlich nicht mehr richtig im Regelfall. Deswegen lese ich es gleich auf Englisch. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, der deutsche Wissenschaftler hat den Anspruch, möglichst komplex zu formulieren, was richtig dumm ist aus meiner Perspektive. Und die Amis versuchen so simpel wie einfach zu erklären, sodass es jeder irgendwie checkt. Und das finde ich richtig schlau. Und das kompliziert und mit ganz vielen Fachbegriffen ausschmücken, das zeugt eher davon für mich, dass der Autor einfach nichts drauf hat.
Ja.
Ja, ansonsten finde ich so Workshops, Events und so auch noch coole Themen für Weiterbildung.
Wie viel Zeit verbringst du täglich mit Weiterbildung oder machst du es täglich, wöchentlich, monatlich? Was würdest du sagen, wie viel Zeit tust du dafür investieren?
Also wenn ich jetzt so sagen wir mal wirkliche Tage, an denen ich komplett der Weiterbildung gewidmet habe, war das letztes Jahr wahrscheinlich so 20. Dieses Jahr wird es weniger. Das sind nur so 6 oder 7, aber weil einfach auch viele andere Sachen anstehen. Aber im Schnitt wahrscheinlich schon ja, so 10, 15, 20 Tage im Jahr werden es schon sein. Was denkst du bei dir?
Das kommt drauf an. Also ich tue mich ja täglich, sag ich mal, auch weiterbilden, ob das jetzt in Form von YouTube ist oder jetzt mit dem Lesen oder Podcasts hören. so Workshops und Events besuche ich auch immer mal wieder.
Welche zum Beispiel?
Es kommt drauf an. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel für Immobilien-Events, Immocation Festival, fand ich dafür sehr spannend. Wenn ich mich mit der Weiterbildung für finanzielle Freiheit zum Beispiel auseinandersetzen möchte, dann die Cashflow Conference.
Kommen. Alle. Wenn du noch kein Ticket hast, jetzt kaufen.
Mit dem Code BB10, also BB10, bekommt ihr 10% Rabatt auf euer Ticket bei der Cashflow Conference.
So ist es.
Genau, und ansonsten
das Line-Up wird sick.
Das wird sehr cool.
Ja, da wird richtig krass.
Ja. Mehr Infos gibt es dazu auch in den Shownotes. Ich werde euch da mal einen Link reinsetzen und auch den Code nochmal da verlinken.
Auf dem OMR waren wir die letzten Jahre auch.
Genau, zum Thema Online-Marketing. Da gehe ich immer wieder gern aufs OMR-Festival, wobei ich da jetzt mich gar nicht so viel mit den Vorträgen beschäftige, sondern mehr zum Netzwerken dort bin.
Ich glaube, die meisten sind da zum Netzwerken. Ich meine, der Inhalt der Vorträge ist super, aber nachher landen wir doch immer nur in den gleichen Ecken und lernen Leute kennen oder treffen bekannte alte Gesichter, und das ist, glaube ich, immer ein ganz gutes Get-Together.
Jetzt mal so zusammengefasst, was hast du alles schon für Weiterbildungen gemacht?
Also ziemlich viele. Ich habe während der Schulzeit viele Sprachreisen gemacht, unter anderem Long Beach, aber auch viel in Frankreich, Antibes und Paris und Verbier und so, das war ganz nice. Ich war auch mit einem Kumpel in Malta. Das war ein bisschen strange, Malta.
Da habe ich auch eine ganz stiere Geschichte. Da habe ich auch eine Sprachreise gemacht. Ja.
Und nach der Schule habe ich mal einen kurzen Ausflug in die Finanzdienstleistungsindustrie gemacht. Da habe ich dann einen IHK-Versicherungsfachmann gemacht und den zertifizierten Fondsberater. Deswegen bin ich zertifizierter Fondsberater. Und so alles mitgenommen. Dann hatten wir während der Clubphase mal eine Zeit, wo wir ein bisschen unangenehme Situationen mit Menschen hatten, wo wir dachten, wir brauchen jetzt auch eine Pistole, die wir mit uns rumtragen können.
Stimmt, ihr habt einen Waffenschein.
Genau, und dann haben wir ein 34O erstmal gemacht für Bewachungsgewerbe, Dienstleistungen, haben eine Security-Firma gegründet und versucht, dass wir eine dauerhafte Waffentragegenehmigung kriegen, die wir natürlich nicht gekriegt haben. Ja, haben wir auch noch einen Waffenschein gemacht und so den ganzen Kram, wenn man das jetzt als Weiterbildung sehen kann.
Ist auch eine Form der Weiterbildung.
Ja, ist mehr oder weniger wie ein Führerschein. Ist jetzt ja nicht so aufwendig tatsächlich, erstaunlich unaufwendig. Und dann habe ich ziemlich viele Sachen gemacht, so dass ich nie an der richtigen Uni war, Minderwertigkeitskomplex entsprechend. Da war ich in Wharton, habe eine Woche Executive Education gemacht zum Thema Finance. Dann war ich in der INSEAD in Paris und Singapur, war ich in Harvard, und jetzt gerade mache ich ein Programm in Boston beim MIT. Das geht 3 Jahre, Entrepreneurial Masters Program, und das ist auch sehr nice. Und ich muss sagen, da habe ich auch die geilsten Sachen gelernt. Eine Woche Harvard ist mehr Content, den ich benutzen kann im Alltag gewesen, als 2 Jahre Studium. Krass. Als das ganze Studium eigentlich. Ah ja, an der London Business School war ich auch, das war auch sehr nice.
Stimmt, ich erinnere mich.
Das war auch richtig cool. Das war direkt vor Corona. Hingeflogen bin ich noch ohne und zurück mit Maske. Genau in dem Übergang war das. War ein bisschen strange. Krass, Situation.
Das ist ja eine Woche gewesen nur.
Mhm. Ja, und da das kann ich wirklich nur jedem wärmsten ans Herz legen, der sich dafür interessiert. Das sind so Themen, die richtig nice sind und die richtig gut funktionieren. Aber Sprachreisen und so hast du auch viel gemacht, oder?
Ja, auch Schüleraustausche nach Paris in der 5. Klasse oder 6. Klasse. Also war ich auch noch sehr jung.
Und 5. und 6. Klasse schon auch früh.
Super früh. Also ich konnte auch noch nicht wirklich einen Satz Französisch sprechen. Da war ich da eine Woche, habe da Französisch gelernt, beziehungsweise habe es versucht zu lernen. Dann waren wir auch in Liverpool, das war auch sehr cool, in der 8. oder 9. irgendwann dann.
Mhm.
Und Sprachreisen, da war ich auch auf Malta. Das war irgendwie komisch. Da war ich 2 Wochen. Ich weiß nicht, wir hatten da schon täglich Programm Gutes. Also Wir hatten da schon auch Unterricht. Aber so dieser ganze Aufenthalt in Malta, der war irgendwie komisch. Hat mir nicht so gut gefallen. Und ja, ansonsten sprachlich tue ich mich dann eben täglich mit den Apps, sage ich mal, befassen. Wobei mein ganzer E-Mail-Verkehr ist auch auf Englisch. Also ich bin eigentlich täglich mit der Sprache in Kontakt. Berührung, auf Podcasts höre ich auch viel auf Englisch, ich lese viel auf Englisch. So versuche ich mich dann auch immer weiter zu bilden, sage ich mal, sprachlich.
Was steht in der Zukunft noch an?
Generell das Sprachenthema möchte ich weiter ausbauen und mich dann halt in meinem Bereich immer weiterentwickeln. Ich tue mich viel mit KI befassen tatsächlich auch.
Das stimmt, du bist der ChatGPT Master 2000.
Ich finde, das ist ein super spannendes Thema, und ich denke, KI kann in Zukunft uns sehr viele Sachen abnehmen, die wir nicht machen brauchen, sage ich mal. Genau, das sind so Themen. Klar, in meinem Bereich immer besser werden. Genau, das steht so an. Und bei dir?
Ja, also ich will auf jeden Fall nochmal nach Harvard, da die leider kein MBA oder EMBA-Programm, also die bieten MBA-Programm an, aber da, ich will nicht 2 Jahre da rumsitzen. Da gibt es sowas, das heißt OPM-Programm, Owners, Presidents, Managers. Es geht 3 Jahre und da ist man so 1 Monat oder so pro Jahr dort. Das würde ich gern machen. Eigentlich dieses Jahr schon, aber ich glaube, es wird nächstes Jahr realistischerweise. Und vielleicht mache ich irgendwo mal noch ein EMBA, weil dieses ganze Thema, also ich weiß, manche können das echt nicht leiden, so, aber ich sitze da gerne. Da sind brutal spannende Leute, eigentlich die spannendsten, die ich überhaupt irgendwo je getroffen habe. Gerade Harvard war echt heftig. Da saß ich dann mit 6, 7 Milliardären zusammen und ich hatte davor nie persönlichen Kontakt mit Milliardären. Jetzt habe ich halt deren WhatsApp-Nummern und chill mit denen hier und da mal.
Das ist krass, ja.
Und das ist einfach spannend, was die sagen. Die sagen andere Sachen und denken anders und die sind da nicht umsonst. Die meisten von denen sind natürlich Söhne, das darf man auch nicht vergessen, weil die noch sehr jung sind. Aber der ein oder andere ist halt auch selber dahin gekommen, was dann schon auch krass ist. Und das ist unheimlich bereichernd für mich, mit den Menschen mich zu umgeben. Deswegen bin ich gerne so wo. Das wird auf jeden Fall noch anstehen, damit ich auch nochmal so einen Graduation-Hut schmeißen kann. Weil ich war bei meiner Graduation nicht da. Ich musste Business machen.
Ich habe so einen Hut hochgeworfen.
Ja, das stimmt.
Warst du da?
Ich war da und ich hatte ihn auch an.
Stimmt. Ja, bei uns war das aber auch nicht so spannend. Ich finde es in Amerika einfach
cool.
Ja,
das ist schon geiler.
Ja. Ja,
auf jeden Fall. So ist es. So sieht's aus. Also ich finde, Bildung ist die Basis und die schafft uns alles, was wir irgendwie erreichen können und vereinfacht es auch und gibt neue Denkweisen und Wege. Und das Problem dabei ist immer, dass viele das als störend und ich habe keine Zeit dafür. Das ist ähnlich wie Meditation. Wenn ich glaube, dafür keine Zeit zu haben, dann ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, dafür zu starten. Und gerade bei der Bildung ist es so, dass der Return on Invest sehr hoch ist. Es kostet vielleicht auch ein bisschen was. Wenn es nur Zeit ist, kostet es nur Zeit, aber manchmal kostet es auch sehr viel Geld. Aber wenn ich jetzt 10.000 Euro für einen Online-Kurs, ich übertreibe jetzt mal, wenn mir jemand 100.000 Euro gibt und ich rede mit dem 1 Stunde über Immobilien, bin ich mir sicher, dass der Return on Invest im 3-stelligen Prozentbereich für den sein kann, wenn er es ernst meint.
Mhm.
Und deswegen sind viele von diesen Programmen auch sehr sinnvoll, auch wenn sie 2-stellige Tausenderbeträge kosten, bin ich ein großer Fan davon, solche Sachen zu machen.
Ich finde, generell mit Bildung investiert man in seine Zukunft.
So ist es.
Das
da geht es dann
wichtig.
Immer weiter und schafft neue Möglichkeiten.
Ja, total. Ja, dann würde ich sagen, das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr diese positiv bewertet und mit euren Freunden, eurer Familie oder eben auch mit euren Arbeitskollegen teilt. Das würde uns sehr, sehr, sehr weiterhelfen. Und die nächste Folge erscheint nächste Woche Montag. Und dann würde ich sagen, bis dann und tschüss.
Ciao.
Ciao.